Ja, ich darf heute Morgen, es ist immer gut, wenn man den Predigtext schon selber auslesen kann, dann dürfen wir über das predigen, was man gerne möchte. Und ich predige heute über den schönsten Vers in der Bibel. Mindestens einer der schönsten aus meiner Sicht. Geschmackssache, aber für mich ist es einer der schönsten. Und zwar steht da Jesaja 41, Vers 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das ist ein Vers, da freust du dich daran, wenn es dir gut geht. Und wenn du mies drauf bist, kannst du dich drauf ziehen. Wirklich ein Vers, wo das Leben nie geht. Interessant ist jetzt auch noch, in welchen Kontext hinein der Jesaja den Vers sagt. Es ist nämlich so, dass Jesaja redet in eine Zeit, in eine prophetisch, wo Israel eine ganz schlimme Katastrophe erlebt hat. Das Land ist zerschlagen, Tempel kaputt. Und jetzt sagt der Jesaja, wenn das vorbei ist, wenn der Sturm durch ist, dann fängt etwas Neues an. Jetzt als zerschlagenes Volk, ohne Burgen, ohne Armee, hätten sie alle Grund zum Angst haben. Und Gott sagt ihnen, hey, du musst keine Angst haben. Ich bin dein Gott. Und wisst ihr, das Wunderbare ist ja, dass man so Verse auch auf uns könnte beziehen als neustestamentliches Volk von Gott. Gott spricht da auch uns bei etwas an, wo schwer kann sein kann, wo uns die Lebensfreude kann rauben kann, nämlich die Angst. Und es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum man Angst haben kann. Das können äussere Umstände sein, so Betreuung von außen. Das kann aber auch in uns drin sein. So eine Gedankenwelt, die uns Angst jagt, wo wir uns selber auch so rumjagen. Es gibt Angst als diffuses Gefühl, wo wie vielleicht ein Bleimantel über einem liegt und einem abdrückt. Morgen verwachst und merkst, nein, die Angst ist schon wieder da. Fit und ausgeschlafen, ist mühsam. Angst vor einem Ereignis. Ein problematisches Gespräch, denkst du, uiuiui. Oder hockst du auf dem Stühli und weisst, hey, jetzt der Countdown zählt runter, bei null muss ich Führung und Moderation machen, würdest du lieber hocken bleiben. Das ist mir gerade vorher so gegangen übrigens. Oder Angst irgendwie vor einer Prüfung, Autoprüfung, dritter Versuch. Wenn es versemmelt ist, dann weisst du, musst du es gerne kaufen. Und das ist nicht gelang. Oder Angst irgendwie vor einer Gruppe abgelehnt zu werden, nicht angenommen zu sein. Und so eine Angst, das kann wirklich so ausgeprägt sein, dass man sich nicht mehr getraut, gewisse Sachen zu machen, über eine Brücke zu laufen. Oder in Zug einsteigen, es geht wie nicht mehr, es blockiert. Oder Angst zum Telefonieren, der Schweißausbrüche, irgendwie schiebst du vor dir her und irgendwann. Oder auch Angst vor einer Liebesbeziehung, das gibt es auch. Angst, jemanden ganz nahe an sich heranzulassen. Man ist wie blockiert. Gewisse Bereiche des Lebens sind einem wie verschlossen. Man ist unfrei. Und übrigens, wenn du Angst hast, sag das grundsätzlich oder vielleicht einfach mal zwischendurch, bist du in guter Gesellschaft. Nicht nur, weil es vielen so geht, wobei das hast du nicht viel davon, gell? Aber auch in der Bibel gibt es Leute, die haben Angst gehabt. Zum Beispiel einer der mutigsten Männer überhaupt im Alten Testament. Wer meine ich jetzt? Mose, genau, das ist zum Beispiel einer. Der David. Der David gegen den Goliath, hammermutig. Und der David sagt in 2. Samuel 24, und David sagte zu Gott, mir ist sehr Angst. Er hat mega Angst gehabt. Und wisst ihr, was ich mega finde? Er sagt es dem Gott. Er steht dazu, er schämt sich nicht, er spricht zu uns, hey, ich habe Angst. Und irgendwie hat das schon ein bisschen geteilt, wenn er das gemacht hat. Oder Jeremia 50, Vers 43, das ist auch speziell. Eine Bibelstelle, die beschreibt so etwas wie eine Angst, eine Panikattacke vom König von Babel, wo er hört, dass da Pfinder aufmarschieren. Also mir wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gegangen, aber ich bin ja kein König. Er sagt da, da heisst es da, der König von Babel hat die Nachricht von ihnen vernommen und seine Hände sind schlaff geworden. Angst hat ihn ergriffen. Wehen wie bei der Gebärenden. Zusammenbruch, Panikattacke, geht gar nicht mehr. Also wir müssen es nicht schämen, wenn es uns manchmal auch so geht, dass wir Angst haben. Und jetzt heisst es da in dem Text, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Es gibt keinen Grund, dass du Angst hast. Sagt wer? Also wenn es ein Mensch würde sagen, wäre es vielleicht gut gemeint, aber es wäre irgendwie nicht ganz glaubwürdig. Aber das sagt, denn der Herr, denn ich bin der Herr, dein Gott. Also da redet Gott höchstpersönlich zu mir. Und das ist der Gott, wo sich am Mose, am brennenden Dornbusch, vorgestellt hat. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Er hat zu Mose gesagt, ich bin der, ich bin. Mit dem hat er sich vorgestellt. Und damit zeigt er, Gott ist der Ewige. In der Theologie sagen wir der Ewigseiende. Oder? Der steht über der Zeitlinie. Steht über allen anderen. Er ist als der Ewige total anders als wir Menschen. Alle Menschen, alles in der Welt ist Schöpfung. Erschaffen von Gott. Und darum heisst es jetzt da, oder Gott selber sagt es in Jesaja 40, Vers 25, 26. Er sagt da, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt der Heilige. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Die Stelle zeigt uns, hey, Gott ist eine völlig andere Liga als wir. Ganz eine andere Dimension. Der völlig andere ist Gott. Allmächtig, unvergleichlich in seiner Macht. Und er hat alle Sterne gemacht. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir jetzt das aufschauen, müssen wir sagen, wir wohnen ja in der Milchstraße. Also wenn ihr eure Adresse vergessen habt, Milchstraße, das ist unsere Galaxie, die heisst so. Und jetzt gibt es im Universum, rechnen wir mit 100 Milliarden Galaxien. Und in jeder Galaxie hat es 100 bis 200 Milliarden Sterne. Das ist hammerviel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine Zahl, 10 hoch 25 Sterne gibt es, was man bis jetzt annimmt im Universum. Und das können wir uns nicht vorstellen. Das hat einmal einer einen Vergleich gemacht. Das ist ein zweijähriger Vergleich. Darum ist der Computer, den ich jetzt hier brauche, ist zweijährig. Also ein Computer, einer von den schnellsten Computern vor 2 Jahren, hat in einer Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen machen. In einer Sekunde 10 Milliarden. Und wenn der Computer jetzt die Zahl der Sterne müsste zählen, wie lange hätte der Computer? Wer denkt, dass er mehr als 100 Jahre hat? Zählen wir mal aufstrecken. Mehr als 100 Jahre. Hä? Mehr als 1000 Jahre. Wer denkt, hat mehr als 1000 Jahre? So ein Kuder. Mehr als 1000 Jahre. Denkt jemand sogar mehr als 100.000 Jahre? Ja, es sind 30 Millionen Jahre. Der Computer hat 30 Millionen Jahre, bis er alle Sterne gezählt hat. So viele Sterne gibt es. Das ist Wahnsinn. 30 Millionen Jahre. Und Gott, der zu dir sagt, fürchte dich nicht, hat jeder von diesen Sternen einzeln gemacht und hat ihnen sogar einen Namen gegeben. Stell dir das mal vor. So gross ist Gott, dass er so viele Namen weiss. Und vergisst sie nicht. Muss ich mal überlegen. Gott ist gross. Und Jesaja, wir werden noch ein bisschen beim Jesaja bleiben, er sagt da ab Vers 12 Folgendes. Wir werden ein bisschen eintauchen, wie gross Gott ist. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen? Und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat die Erdmassen in einem Eimer gemessen? Ein Kübel. Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen? Und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen. Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Und jetzt wird's lustig. Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer. Oh nein, wir lieben Menschen. Sind doch nicht so gross, wie wir gemeint haben. Wie ein Staubkorn auf einer Waage. Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen wie nichts. Oder verglichen mit seiner Größe sind wir verschwindend klein. Das bringt uns jetzt ins Rechte, dass wir doch nicht ganz so wichtig sind. Aber jetzt meine Frage. Was bringt jetzt mehr Gewicht in die Waage? Unsere Angst oder Gott? Wenn man die Waage hätte, man würde es fühlen, da die Angst rein, da Gott. Das ist ganz klar. Es würde auf diese Seite kippen. Und der Text sagt jetzt, Gott ist allwissend. Der weiß alles. Und der weiß, warum du Angst hast. Oder dass du Angst hast. Der kennt dein Herz. Und das Gute ist jetzt ja, dass Gott nicht nur allwissend ist, er ist auch allgegenwärtig. Er ist so gross, der kann überall sein. Ob wir jetzt irgendwie auf dem höchsten Berg oben sind oder tief unten in einer Höhle, er ist einfach dort. Der Gott ist auch heilig. Und das heisst, an ihm ist nichts Unreins. Absolut heilig. Und aus dem Grund kann er auch zornig sein und er ist zornig. Wenn wir Menschen uns kaputt machen oder andere, indem wir seine Gebote mit Füßen treten. Das macht ihn hässig, das macht ihn zornig. Weil er sagt, hey, ich habe euch ja gesagt, was gut wäre für dein Leben, für euer Leben und das von den anderen. Es gibt den Zorn Gottes über Ungerechtigkeit. Aber Gott ist auch Liebe. Es heisst, Gott ist Liebe. Punkt. Er ist tief in einfach Liebe. Voller Liebe für die Menschen, die er sich ausdenkt und erschaffen hat. Und so ist er auch barmherzig und leidet mit. Der Gott, der ist so unfassbar gross. Da kann ich sagen, der langt 5 Jahre Theologiestudium nicht aus. Der langt 10'000 Jahre nicht aus, um den Gott zu erforschen. Es langt der Ewigkeit nicht. So gross ist der Gott. Du wirst nie fertig. Und der Gott sagt zu dir, ich bin der Herr, dein Gott. Stell dir mal das vor. Der grosse Gott sagt, hey, ich bin dein Gott. Das haut einem fast um nicht. Das ist krass. Und Gott kommt und sagt, du Thomas, ich bin dein Gott. Esti, ich bin voll dein Gott. Ich stehe hinter dir. Hey, wenn du das nächste Mal unterwegs bist in der Stadt. Mein Gott ist bei mir. Das ist gewaltig. Wenn man das mitnehmen kann. Der Herr ist mein Gott. Und wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann müsste ich mich ja eigentlich wirklich nicht fürchten. Das ist manchmal einfacher gesagt als gemacht, aber wir können durchschnaufen und wissen mal, es ist okay. Das ist eine wichtige Frage. Für wer gilt die Zusage? Ich bin dein Gott. Gilt das für alle Menschen? Das gilt nicht für alle. Das gilt nur für die, die das wollen. Oder Gott drängt sich niemandem auf. Das ist für die Menschen, die sich bewusst ihm zuwenden. Und das Zuwenden zu Gott, das beinhaltet auch, dass man merkt, ich brauche Vergebung für meine Ungerechtigkeit. Und genau darum ist Jesus ja gestorben. Dass er uns die Ungerechtigkeiten kann wegnehmen. Wenn wir uns dem Jesus also zuwenden und ihn einladen, dann kommt er in ein Leben in real. Und er macht den Mensch zu einem Kind Gottes. Und dann gilt, ich bin dein Gott. In aller Macht, die wir jetzt angeschaut haben. Die Bibel sagt, es braucht die Schritte. Sie sind unerlässlich. Und darum, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, was wir mit unserem Leben machen können, als die Schritte auf den Jesus zu. Und das ist das Entscheidendste. Und dann gilt, ich bin dein Gott und du musst keine Angst haben. Und jetzt wird die Bibel noch ein bisschen konkreter und zeigt auch, warum wir keine Angst haben müssen. Es heisst da, ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift. Und die rechte Hand ist in der Bibel das Bild für die Kraft von einem Menschen. Das heisst also, wenn Gott die rechte Hand von einem Menschen ergreift, dann fließt Kraft, göttliche Kraft in das Leben hinein. So wie ein kleiner Superman oder so. Er macht mich stark und ich kann handeln. Im Alten Testament, zum Beispiel beim David, ist es dann darum gegangen, die Kraft überzukommen, um in feindlichen Auseinandersetzungen, Gewalttätigen zu bestehen. Es ist um Leben und Tod gegangen. Ich bin so froh, dass wir im Neuen Testament leben. Wir müssen nicht irgendwie einen Kampf gegen Menschen oder so, aber überhaupt gar nicht, es geht nicht um das. Wobei, wir haben auch ziemlich eine grosse Herausforderung, denn Gott sagt uns im Epheser 6, Vers 12, mit was wir verfindet zu tun haben. Da heisst es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Ich weiß nicht, was du glaubst, aber Ich glaube, was die Bibel sagt, dass es in der unsichtbaren Welt nicht nur gute Mächte gibt, wie Gott und die Engel, sondern dass es auch Dämonen gibt, böse Mächte. Und weil die Welt von Gott sich abgewendet hat, hat Gott sie mal ein Stück weit dahin gegeben, dass die Mächte sogar können bestimmen können, ein Stück weit herrschen. Und wenn ich so in die Welt rausschaue, wenn ich die Zeitung lese, dann muss ich sagen, ja, es fällt mir eigentlich nicht so schwer daran zu glauben, dass es die böse Mächte wirklich gibt. Und jetzt, wie ergreift Gott unsere rechte Hand, um uns Kraft zu geben, gegen die böse Mächte zu bestehen? Und jetzt wird es interessant. Nämlich, könnte man fast meinen, man sieht jetzt mal einen Agentenfilm, aber er gibt uns Macht durch eine Spezialrüstung, wo grosse geistliche Kraft drinsteckt. Und die Spezialrüstung, die macht uns zu starken geistlichen Kämpfern, unabhängig von unserer Körperkraft. Das ist auch etwas ganz Spezielles im Reich Gottes. Sonst gilt immer der Größte, der Stärkste und der Schnellste. Und im Reich von Gott, da gilt es anders. Auch wenn du nicht der Größte bist, wenn du schwach bist, du kannst ein grosser geistlicher Kämpfer sein in dem Reich. Und wir lesen noch weiter im Epheser 6, was heißt: Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Oh, klingt gut. Wie? Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Also, Gott lässt uns nicht schutzlos in diesem Kampf gegen so böse Mächte. Er vertraut jedem, der zu ihm gehört, so eine Ausrüstung, so eine sogenannte Waffenrüstung an. Und mit dieser Waffenrüstung sind wir auch geschützt und haben die nötige Kraft. Und der Paulus stellt jetzt im Weiteren da in Epheser 6, ab Vers 14, die Waffenrüstung vor. Und ich möchte kurz durchgehen. Er hat da einen römischen Soldat vor Augen und nimmt da die einzelnen Teile und tut sie übertragen aufs Geistliche. Er sagt als Erstes, man soll den Gürtel von der Wahrheit anlegen. Und der Gürtel ist auch bei den Soldaten, bei den Römern, ist wichtig, der hat das Gewand zusammengehalten. Wenn die keinen Gürtel hatten, dann wäre das Gewand ständig irgendwo im Weg gekommen beim Kämpfen. Das wäre sehr mühsam gewesen. Und jetzt sollen wir die Wahrheit soll unser Leben auch umgeben. Wie ein Gürtel und uns zusammenheben. Und die Wahrheit hat einen Namen. Jesus. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das heisst also, dass wir sollen jesusorientiert leben. Und einfach wahr sein. Mal grundsätzlich einfach wahr sein. Nicht denken, oh, lohnt sich jetzt da die Unwahrheit zu sagen, das ist ja eine grosse Sache. Oder sagen, ja, das ist etwas Kleines, für das lohnt es sich nicht zu lügen. Nein, wir sind wahr. Und irgendwie, ja, wir sind einfach wahr. Das ist der Gürtel, das hebt unser Leben zusammen. Und das Zweite ist der Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Und ich bin immer wieder auch bewegt, wenn ich mir vorstelle, die Bibel sagt, dass Jesus Christus mir seine vollkommene Gerechtigkeit geschenkt hat. Nicht nur die Erlösung, nicht nur die Vergebung, seine Gerechtigkeit. Das heisst also, wenn Gott Vater mich anschaut, schaut mich an und er sieht, ja, da sehe ich einen, der ist vollkommen. Der könnte nichts Besseres daran haben. Nicht, weil ich es leben würde. Ich kann das nicht leben, nicht mal annähernd. Sondern es ist mir geschenkt. Das ist Gerechtigkeit, die Gott den Gläubigen schenkt. Das ist mega. Und weil mir das geschenkt ist, will ich probieren, entsprechend zu leben. Also ich will es, dem, wo ich lebe und dem, wo ich schon bin, das soll sich annähern in der Kraft von Jesus. Durch den Brustpanzer von der Gerechtigkeit muss ich nicht mit einem schlechten Gewissen unterwegs sein. Ein schlechtes Gewissen macht kraftlos. Und auch wenn ich irgendetwas verbockt habe, weiss ich kann es Jesus bringen. Und ich bitte ihn, mache es auch so. Bitte um Vergebung. Und nachher müssen wir eine Woche lang abbüßen, bis es wirklich weg ist. Dann ist es gerade weg. Dann können wir wieder einfach wie nichts gewesen wäre. Natürlich machen wir das nicht irgendwie liederlich, aber es gilt wie nichts gewesen wäre. Dann, der dritte Rüstungsteil, sind Schuhe. Beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verbreitung des Evangeliums des Friedens. Bereitschaft, das Evangelium vom Frieden in die Welt rauszutragen. Nicht alle machen das auf die genau gleiche Art. Die einen machen es mehr auch dienend oder mehr einladend. Oder die einen mehr intellektuell und andere mehr konfrontativ. Gehen ziemlich schnell aufs Evangelium. Also wir ticken alle ein bisschen anders. Wir müssen nicht den Druck haben, wir müssen es alle gleich machen. Aber wenn wir sagen, hey, der Schatz in Jesus, der ist so gewaltig. Der ist so gross. Es müssen doch noch mehr Menschen den Schatz entdecken, weil er so gut ist. Mit dieser Haltung sollen wir das machen. Weil wir den anderen Gutes tun wollen. Dann das vierte ist das Schild vom Glauben, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ein römischer Soldat hat recht ein grosses Schild gehabt. Und wenn da, manchmal sind dann die Schützen gekommen, oder? Und dann haben sie da viele Pfeile runtergelassen. Und dann sind die hinter das Schild gehockt und haben gewartet, bis die Pfeile durch sind. Und dann sind alle stecken geblieben. Und im öligen Schild sind sie dann eben die Feuerpfeile versteckt, sind sie wieder vorgekommen und haben weitergekämpft. Und der Glaube an Gott, der schützt uns vor den Anfechtungen vom Teufel. Also eins kann ich euch sagen. Der Widersacher tut jeder von uns immer wieder anfechten und will uns auf falsche Gedanken bringen. Über uns selber, über Gott. Gott ist nicht gnädig, Gott ist der Günther nichts, der schränkt dich ein. Oder du kannst nichts, du bist ein Versager. All so Gedanken, die uns kaputt machen. Und jetzt haben wir den Brustpanzer, den Schild, meine ich, den Schild vom Glauben. Wir heben uns an den Zusagen von Gott fest. Wir vertrauen, dass er es gut meint mit uns. Und die Pfeile, die prallen ab, die kommen nicht durch uns durch. Das ist ganz ein wichtiges Gerät, ein Rüstungsteil. Dann das fünfte ist der Helm vom Heil. Nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm ist oben drauf, vom Kopf. Und das Heil ist das Wichtigste. Es geht um Gewissheit, ich bin gerettet. Und das schützt uns auch vor einem Leistungsdenken. Das ist eigentlich das, was mich absolut begeistert. Wenn man das Evangelium verstanden hat, ist es etwas ganz anderes als jede Religion. Weil in jeder Religion gilt, du musst tun. Du musst irgendetwas machen und dann kommst du weiter. Und ob es lange weisst, nie, weisst nicht. Vielleicht könntest du noch etwas mehr machen. Und das Evangelium sagt, getan. Jesus hat alles für dich da. Er hat alles für dich da. Du bist gerettet. Gewissheit kannst du haben, weil er es gemacht hat. Wenn es auf mich drauf ankommt, ich könnte immer noch ein bisschen mehr. Aber es heisst getan. Und darum können wir eine sogenannte Heilsgewissheit haben. Und das wiederum, das heisst nicht, dass wir nachher aufs Sofa liegen und die Füße hochlagern, ich kann machen, was ich will. Dann haben wir es nicht verstanden. Sondern wenn ich es verstanden habe, bin ich derart bewegt, dass ich immer wieder sage, hey Jesus, für dich gebe ich mein ganzes Leben. Was du mir geschenkt hast, ist Hammer. Und das sechste noch, Schwert vom Geist, das Wort Gottes. Die ganze Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert, eingegeben. Die ganze Bibel. Übrigens, das ist ein Schwert, das geistliche Schwert. Gut, wenn man sich übt im Schwertkampf. Und die Bibel stammt also von Gott und ist von A bis Z wahr. Das Rüstungsteil kann nur seine Kraft entfalten, wenn wir die Bibel auch von A bis Z als das von Gott inspirierte Wort ernst nehmen, dann kann sie die Kraft entfalten. Und dann wird sie real. Dann kann sie wirklich grosse Felsen zersprengen. Wenn Gott also sagt, ich ergreife deine rechte Hand, ich stärke dich, dann ist das nicht ein mystischer Vorgang, den man nicht genau erklären kann, sondern er gibt uns seine Kraft unter anderem auch, indem er die Waffenrüstung anleitet und probiert auszuleben. Und das ist natürlich nicht, das kann man nicht einfach so perfekt. Das ist auch ein Üben, da stolpert man wieder und dann kann man wieder ein bisschen besser üben. Aber um das geht es. Und dabei ist unsere Mitarbeit unerlässlich, wie der Paulus da sagt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können. Wir müssen die Rüstung anwenden. Oder das Wissen, dass das in der Bibel steht, und das intellektuelle Bejahen und das Nicken, das heisst noch nicht, dass ich das lebe. Sondern ich muss auch wirklich das anwenden. Dann entfaltet die Rüstung seine Kraft. Und ich möchte euch mal eine Frage mitgeben. Einfach, wo ihr selber darüber nachstellen könnt, welches Rüstungsteil solltet ihr wieder neu anlegen? Habt ihr vielleicht schon ein bisschen vernachlässigt? Weißt du, ein Loch in der Rüstung. Und nehmt doch das mal mit und sagt, hey, ich möchte das bewusst. Und wenn du sagst, hey, da, ich weiß auch nicht, vielleicht das Dritte, fällt dir besonders schwer, dann red dich mal mit jemandem drüber. Wie könnte man das machen? Man muss ja nicht gerade irgendwie wie ein Einzelkämpfer gegen den Scheher entgegenrennen und dann bist du flach. kannst du überlegen, wie kann ich es am Schluss, wie kann ich mich antasten. Aber wichtig ist, dass wir unterwegs sind und uns auch probieren. Ja, wir haben bis jetzt zwei Tatsachen gesehen, die uns die Angst nehmen. Das erste, was wir gesehen haben, ist, dass der lebendige Gott mein Gott ist, unser Gott, auf unserer Seite steht. Und das zweite, er stärkt uns mit einer krassen Waffenrüstung. Aber der Vers, den wir jetzt heute Morgen anschauen, gibt noch einen dritten Grund, warum wir eigentlich die Angst wirklich auf die Seite legen können. Und das ist das, was wir auch speziell auch, was ich eindrücklich finde, dass Gott sagt, ich helfe dir. Und es heisst wörtlich so, zweimal ich helfe dir. Nicht irgendeiner, ich. Und das ist doch einfühlsam. Vielleicht fühlen wir uns immer noch ein bisschen unsicher, trotz dieser Waffenrüstungsgeschichte. Und auch überfordert vielleicht, und dann sagt Gott, hey, schau, ich helfe dir. Du musst einfach probieren, ich helfe dir. Ich bin da, in allem. Der Zusatz ist für viele besonders wichtig, weil nicht wenig Menschen ein Problem mit dem Selbstwert haben. Sehr viele Menschen haben das Problem. Ein tiefer Selbstwert, man ist unsicher. Man traut sich Sachen nicht zu. Und das ist auch eine Form von Angst. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum das gekommen ist. Aber wahrscheinlich bei den meisten hat es auch mit prägenden Erfahrungen aus der Kindheit zu tun. Ein schlechtes Selbstwertgefühl ist dann wie ein dunkler Filter, der uns schlechter macht, als wir wirklich sind. Mir ist in den ersten 30 Jahren von meinem Leben so gegangen und ich habe vor allem nichts gemacht dagegen. Ich habe es lange auch gar nicht geschnallt. Ich habe mir das nicht normal, weil die eigene Empfindungswelt ist ja normal. Man hat das Gefühl, das ist das Normale. Aber man merkt gar nicht, ja, was ist eigentlich schon normal, oder? Das gibt ja nicht, das ist ein Standard und alle müssen sich da orientieren. Für jeden ist sein Empfinden eigentlich das Normale. Und zu merken, hey, es gibt eigentlich noch etwas anderes, wo man das Leben würde leichter machen, das braucht manchmal ein bisschen etwas. Also ich habe zum Beispiel als Kind und auch als Erwachsener in allen möglichen Lebensbereichen habe ich mir mega viel aufgeladen. Es hat schon angefangen mit den Freunden in der Schulklasse oder in der Familie, im Beruf oder beim Fußballspielen. Ganz krass. Wenn ich einen Trainer hatte, der mir das Gefühl gegeben hat, hey du Thomas, du kannst es, du bist gut, du bist unser Leader oder irgend so etwas, dann habe ich eine Klasse besser gespielt. Und dann habe ich in der Mannschaft gewechselt, bei den Besseren. Und dort bin ich einer von vielen gewesen, oder nicht so. Und dort habe ich einfach schlechter gespielt. Das ist unglaublich. Das Selbstwertgefühl. Dann hat es mich wieder runtergetan und dann bin ich wieder zu gut gewesen. Also es ist wirklich. Und wenn da mal ein Trainer checkt hat, hey, da musst du Mut machen. Oder? Das geht in die Richtung. Selbstwert hat auch damit zu tun, dass einem Mut gemacht wird. Und auch, dass ich jetzt Pastor bin, oder? Dass Gott mich in einen Beruf hingestellt hat, wo ich von vielen Leuten rede, das ist ein Paradox. Also Gott hat manchmal viel Humor. Also ich habe mir das nie ausgesucht. Es gibt ja Pastoren, die haben schon als Kind Pastor werden. Das wäre mir gar nicht im Sinn gekommen, nicht einmal im Traum. Aber all denen, die Mühe haben mit ihrem Selbstwert, lass dir Mut machen. Gott will dir zeigen, wie wertvoll du bist. Und er will dir helfen, dass die Selbstsicht, dass die schlechte, sich kann immer mehr verabschieden kann. Ganz werden wir es kaum schaffen, aber wenigstens immer mehr. Er kann uns Schritt für Schritt helfen, dass, und das ist eben das Schöne, wenn man sich in alltäglichen Bereichen einfach freier bewegen kann. Wenn man mehr so sein kann, wie wir wirklich sind. Das ist einfach schon gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Ja. Das passiert aber in der Regel nicht einfach so, sondern es braucht uns das Dazutun. Vielleicht auch, dass man sagt, hey, ich gehe mal in Seelsorge oder irgendwo, wo ich daran arbeite. Man kann nicht warten, bis Jesus es einfach macht. Ein paar Mal beten, dann sollte es wieder gut sein. Gott will, dass wir uns reinknünden. Es braucht unsere Mitarbeit. Und mich selber hat Jesus dann auch immer wieder herausgefordert, so gewisse Sachen zu machen, die ich mir gar nicht zugetraut hätte. Und das hat auch geholfen. Dann glaube ich auch, dass die Eltern noch einen grossen Einfluss haben, dass ihre Kinder nicht müssen, so einen Rucksack vom schlechten Selbstwert durchs Leben durchtragen. Weil ich glaube, man kann es wirklich mit so einem Rucksack vergleichen, dass ein Mensch Steine im Rucksack hinein hat und so das Leben geht. Und ich meine, das ist normal. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man lernen kann, die Steine rausnehmen und leichter das Leben zu gehen. Und die Eltern können ihren Kind helfen. Also sie können ihnen das nie ganz abnehmen. Die Kinder sind dann selber verantwortlich. Aber sie können helfen, indem die Eltern dem Kind immer wieder Wertschätzung geben. Durch Wort. Wertschätzung auch durch körperliche Nähe. Wertschätzung, dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen Zeit schenkt und auch positiv redet vor den Kindern, vor anderen über die Kinder. Und ich habe es schon viel gesagt und ich werde es wahrscheinlich noch viel sagen. Liebe Männer, liebe Papis, sagt euren Töchtern immer wieder, hey, du bist ein schönes Mädchen. Ich sage jetzt das ganz speziell, die Mädchen sollen es sagen, auch der Buben soll es sagen, aber der Mädchen ganz speziell. Und die Buben vor allem, dass sie tolle Buben sind. Und nicht nur, wenn sie etwas Gutes gemacht haben. Das soll reingehen. Dass wenn du wieder mal sagst, du, Diago, ich muss dir etwas sagen. Er sagt, ja, ich weiß, ich bin ein toller Hecht. Oder so. Oder irgendwie, ah nein, ja. Oder Emanuel, oder, ja, ich weiß, ich bin ein Hübscher oder Hübsche. Aber das soll reingehen. Da würde ich euch ganz viel Mut machen. Und dass wir auch ihnen helfen, den Kindern ihre Stärken zu entdecken. Weil in der Schule ist es nicht immer so einfach. Es gibt gewisse Kinder, die gehen dringend durch. Aber wenn du jetzt gerade in Mathe und Deutsch dummerweise einfach voll nicht drin bist, Mühe hast, dann hast du ein Problem, oder? Dabei sind es nur zwei Fächer von ganz vielen. Und jetzt gibt es nicht einfach Kinder, die sind einfach Nieten, wenn sie nicht gut sind, sondern die haben ihre Gaben an anderen Orten. Die können vielleicht unglaublich schön zeichnen oder schreiben. Oder sie sind sehr stark im Sozialverhalten, in der Körperkraft, in einem Durchhaltewillen. Sie haben auch gerne Tiere, haben ein totales Händchen für Tiere oder was auch immer. Und jetzt müssen wir Eltern ihnen zu helfen und sagen, hey, du hast deine Stärken da. Dummerweise ist das System so ausgelegt, dass man meinen könnte, oh, du sagst weniger, aber nein, du hast deine Stärken an einem anderen Ort. Und wir müssen den Kindern zeigen, dass sie auch wertvoll sind, unabhängig von der Leistungsfähigkeit. Ich glaube, dass viele Erwachsene, vor allem auch, ihre schlechte Selbstsicht probieren zu überwinden, indem dass sie, also auf der menschlichen Ebene, dass sie das Äußere verbessern. Zum Beispiel Diät oder Muskelaufbau oder stylische Kleider oder in anderen Bereichen. Und das ist auch völlig okay. Wenn es in einem gesunden Maß bleibt, ist es ja okay. Aber ich glaube, es ist viel besser, wenn wir unseren Wert stärken, indem wir ihn bei Jesus neu suchen. Wir werden übrigens ab Ende Oktober eine vierteilige Predigtserie haben, wo es genau um das geht. Unsere neue Identität in Christus, was uns da geschenkt ist. Und das kann unsere Persönlichkeit entscheidend stärken. Könnt ihr euch hoffentlich schon darauf freuen. Aber wenn Gott sagt, ich helfe dir, dann meint er das unter anderem auch durch die Eltern, durch die Erziehung der Eltern. Mindestens möchte er das. Dass er Stabilität geben kann. In aller Schwachheit von uns Eltern. Also, dass man gar nicht meinen, dass die Eltern machen alles richtig. Aber er kann Stabilität geben, auch wenn er lange nicht alles okay ist. Und übrigens gilt das ja auch in allen Kontakten mit Menschen. Nicht nur im Blick auf unsere Kinder. Das sollte auch unser Fokus sein in der Gemeinde. Dass wir ein offenes Auge haben für die anderen und probieren uns zu ermutigen. Vielleicht gerade die Person, die heute neben dir sitzt. Wer weiß? Dass wir offen sind, Gelegenheiten suchen, ein Liebeswort, aufbauende Gedanken, einfach mal zuhören, das hat man heute nicht mehr so die Zeit. Oder man will vor allem sich selber einbringen und sich selber hören und gemeinsam einen Ort sein, wo es auch ein bisschen anders ist. Wenn Jesus dich, mich, unser Miteinander kann prägen, dann haben wir ein sehr grosses Potenzial, dass Menschen heil werden. Frei, dass wir freier leben können, Ängste überwinden und dass dann andere selber anfangen, das bei anderen zu fördern. Ich glaube, das will Jesus bewirken. So hat er gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Ja, lieber Herr Jesus, du bist so gross. Du bist unerhört gross, unvorstellbar gross. Und doch bist du uns ganz näher. Du bist so gewaltig, dass du das kannst. Gross sein und gleichzeitig uns ganz näher. Und Herr, du hast so ein Anliegen, dass wir in Freiheit aufs Leben gehen. Oder mindestens uns entwickeln in die Richtung. Und du willst, dass wir nicht Angst haben müssen. Du sprichst uns zu, dass du uns hilfst. Und du sagst, du hilfst. Nicht irgendeine andere Menschen, sondern zuerst du. Und ich bitte dich, Herr, öffne uns ganz neu für die Dimension. Du bist erfahrbar. Du bist nicht ein Märchen. Und wenn wir uns dir öffnen, dann können wir dich erleben. Schenke uns den Mut, auf dich zuzugehen. Und lassen wir, dass wir uns überzeugen lassen, was du noch alles tun kannst. Danke vielmals. Amen.